Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
Life Crisis.
Bevor ich mit Folge 22 loslege, hier noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ihr hört bestimmt fleißig diesen Podcast und daher wisst ihr auch, dass ich Tanz dich glücklich mache. Es gibt ganz viele Termine in den nächsten Wochen und Monaten und wenn ihr Lust habt, mit mir mitzutanzen, freue ich mich riesig. Es gibt alle zwei Wochen eine Tanz dich glücklich Session im Glücksmama Berlin. Es gibt am 13.04. dieses Jahr die Heimspiel-Dahorn Tanz dich glücklich Party in der Martha Breu Festhalle, in der ich schon mit 7 Kinderfasching gefeiert habe. Und Ende April komme ich sogar noch nach Fulda. Checkt alle Termine aus, holt euch rechtzeitig ein Ticket, die gehen nämlich weg wie warme Semmeln. Alle Infos findet ihr auf www.maike-schumacher.de. Ich sehe dich auf der Tanzfläche. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur Folge Schnapszahl 22 von MILF Life Crisis. Leute, ich freue mich heute so auf diese Folge. Vor allem freue ich mich auf den Moment, wenn meine Gästin zum ersten Mal spricht. Aber so weit ist es noch nicht. Ihr werdet gleich wissen, warum. Ich stelle sie erstmal mit meinen eigenen Worten vor. Sie lacht mir schon gegenüber und ich freue mich sehr. Denn mir gegenüber sitzt Tonja. Und Tonja hat einen der schärfsten Bekleidungsgeschäfte in Berlin. Wir werden da detailliert drauf eingehen, weil ich unbedingt möchte, dass ihr genau wisst, was diese Frau macht, was damit zusammenhängt, was das für ein Gefühl vermittelt und überhaupt, was sie damit für Erfahrungen gemacht hat. Denn Tonja macht maßangefertigte Korsetts. Ich habe eine Empfehlung von einer Freundin bekommen, dass ich mir diese Frau unbedingt mal anschauen soll und unbedingt in ihren Laden mal so ein Erlebnis haben soll. Und ja, das habe ich gemacht. Und Leute, ich hatte ein Erlebnis. Und was für eins. Und zwar eins wie im Phantasialand. Wir wurden empfangen in diesem Laden mit offenen Armen, offenen Herzen, offener Liebe und allem, was dazugehört. Wenn man so eine tolle Frau ist wie Tonja, weiß ich jetzt auch, warum sie so einen Job macht. Und freut euch auf das Gespräch. Ich sag herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Tonja.
Hallo, Maike. Das war, glaube ich, die ungefähr schönste Vorstellung von mir, die ich bis jetzt hatte. Danke dafür
schon mal.
Ja.
Ach, wie schön. Ihr hört ihre Stimme. Ich bin in den Laden damals rein, habe tatsächlich auch ein Korsett anprobiert, dazu später mehr. Aber die unglaubliche Begegnung mit dir war, dass ich reinkam, ich habe dir sofort erzählt, eine Freundin hat mir gesagt, bitte sprich mit dieser Frau. Ich habe mich kurz dir vorgestellt und habe gesagt, du pass auf, ich habe da so einen Podcast. Hast du,
wie, ja, sofort, mach ich, wie, über was sprechen wir? Gerne.
Und du warst sofort dabei.
Ja, aber ich habe mir erst sagen lassen, über was wir sprechen. Ich war nicht vorher dabei, großer Unterschied.
Das stimmt. Ich habe kurz gesagt, was wir machen, aber du warst sofort Feuer und Flamme, hast gesagt, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich sitze hier also wirklich mit einem Berliner, darf ich Urgestein sagen oder klingt das
so? Ja, also doch, ich bin jetzt inzwischen mehr als die Hälfte meines Lebens in Berlin und ich finde, damit bin ich Berlinerin, auch wenn die echten Berliner, die wahrscheinlich jetzt in dritter Generation Berliner sind, finden, dass das nicht so ist, aber ich finde schon.
Ja,
also doch, ich glaube, ich bin zumindest in gewissen Bereichen und Szenen gehöre ich definitiv zum Berliner Urgestein.
Also für mich, also aus meinen Augen betrachtet, aus meiner Perspektive, wie wir vorhin schon so schön im Vorgespräch hatten, bist du wirklich, also so eine Frau, also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Du bist so warmherzig, offenherzig, total lebendig und voller Feuer. Wir haben gerade schon die Fotos gemacht für das Foto auf Instagram und ich habe gesagt, ey, ist wie Fluch der Karibik, du bist Superwoman. Also, darfst du dazu stehen? Und du hast gesagt, ja, bin ich auch. Sag's ruhig, bist du.
Ja, bin ich.
Du hast auch direkt ein Korsett angehabt. Ich habe ja damals in dem Laden ein Korsett anprobiert. Und ich fand es eine sehr spannende Erfahrung. Die hat jeder in deinem Laden, ne? Wenn jemand reinkommt und sagt, lass mal anprobieren, ist da immer so ein Aha-Moment oder so ein...
Ja, schon bei sehr vielen Menschen. Wobei ich habe natürlich auch viele Menschen, die zu mir kommen, die schon Korsetterfahrung haben. Mhm. Und erst mal mit günstigeren Modellen irgendwo angefangen haben und so. Aber dann bei uns zumindest mal dann ein richtig gutes und hohe Qualität und gute Passform anprobieren. Aber ich mache das schon auch, wenn ich, selbst wenn Leute reinkommen und merken, okay, ist nicht mein Budget und ich habe aber einen Moment Zeit, dann sage ich, komm, ich ziehe dir trotzdem mal schnell eins an, damit du irgendwie mal weißt, worüber wir reden und wie sich ein gutes Korsett anfühlt. Und das ist schon für sehr viele, und zwar Männer wie Frauen, ein wirkliches Aha-Erlebnis, weil ein Korsett macht was mit dir. Stimmt. Es richtet dich auf, es richtet deine Wirbelsäule auf, es macht dich sehr präsent sofort. Und du spürst deinen Körper. Also du bist einfach, du weißt einfach ganz genau, oh wow, da bin ich.
Richtig, genau so war's. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe das anprobiert. Und obwohl ich sehr, sehr gerne eng anliegende Sachen trage, habe ich gemerkt, stopp, das ist too much. Und dann hat eine deiner bezaubernden Mitarbeiterinnen zu mir gesagt, ich habe noch nicht mal zugeschnürt. Und weißt du, was ich das Tollste fand, Tonja? Wir haben danach kommuniziert und du hast gesagt, oh, weil du hast nicht mitbekommen, dass ich eins anprobiert habe. Und dann hast du geschrieben, oh, schade, dass du es nicht anhattest. Und dann habe ich geschrieben, doch, hatte ich, aber nur für 5 Minuten. Und weißt du, was deine Antwort war? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, eine sehr freiheitsliebende Person.
Das habe ich mir so groß aufgeschrieben, weil das war eins der größten Komplimente, die du mir machen konntest. Vielen, vielen Dank. Du hast nicht gesagt, naja, du hast es nicht ordentlich anprobiert oder vielleicht weißt du es noch nicht oder sondern du konntest mich sofort einschätzen, weil das habe ich oft, um jetzt auch auf dieses Thema kurz mal Sex über Sex reden, weil wir sind ja hier bei Midlife Crisis. Ich habe das relativ oft in Erfahrungen gehabt bei Dates, dass Männer mich festbinden wollten, festhalten, schnüren und so weiter und so fort. Und ich habe immer nicht so richtig formulieren können, was der Punkt ist, warum ich das nicht möchte. Und ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, ich bin so ein freier Vogel, so ein freiheitsliebender Mensch, dass das einfach für mich nicht in Frage kommt. Und dann sagst du das sofort. Ich habe mich total erkannt gefühlt. Danke dafür.
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine meiner wichtigsten Fähigkeiten.
Ja, deine Superpower. Das ist deine
Superkräfte, ja. Dass ich Menschen sehr schnell erkennen kann und wir Menschen sehr schnell auch abholen können und sie auch genau so nehmen, wie sie sind. Und zwar egal, wie alt, wie jung, welches Geschlecht sie sein wollen, wie kinky sie sind, wie nicht, ob es für Bühne, Gesundheit, was auch immer sie zu uns treibt. Und die Triebfeder ist, dass sie gerne Korsett kaufen, probieren oder sonst was wollen, sich dafür interessieren, weil die sind so unterschiedlich, diese Gründe. Wirklich, das ist unfassbar.
Da gibt's so eine bunte Bandbreite.
Genau, und aber Leute abzuholen und allen das Gefühl zu geben, hey, du bist total okay, wie du bist und du bist total willkommen hier. Und also es ist sehr selten, dass wir Leuten mal Grenzen aufzeigen.
Oh, wow. Okay. Na, und ich war ja auch nicht alleine in dem Laden, sondern ich war mit einer Freundin und die hat es so hart genossen. Das sage ich auch jetzt wirklich so krass, weil es war, ihr habt die angezogen, die hat dieses Ding angehabt und da blitzte es plötzlich aus den Augen. Da war die Taille, ich war selber sehr erstaunt, weil ich dachte, ich habe ja schon eine super Taille so für mich, für meinen Geschmack. Und als ich nur dieses ungeschnürte Korsett angehabt habe, habe ich sofort gemerkt, zack, bumm. Das macht was. Und bei meiner Freundin, diese Taille, die hat Herzchen in den Augen. Mhm. Weil diese Taille, das ist dieses Gefühl, glaube ich.
Taille ist halt irgendwie immer noch eines der wichtigsten sekundären Geschlechtsmerkmale von Frauen.
Ist das so?
Ja, es ist so. Es ist so. Also ich habe zum Beispiel, ich meine, ich mache das jetzt seit 22 Jahren.
Ja.
Also ich habe 2002 gegründet und da war das Korsett gerade nicht super en vogue. Und ich war damals mit meinen zarten 28 Jahren echt überrascht, dass meine Kundinnen viel älter waren, als ich dachte ursprünglich, dass sie sein würden.
Oh.
Und ich dann gemerkt habe, alles klar, viele sind halt auch um die 50 und sagen, die sagen dann immer, ja, so sah ich früher auch mal aus.
Da war mal eine
Ja, ich sage, ich hol was zurück von früher und sie haben dann auch das nötige Kleingeld, um sich sowas schon, sagte, kaufe ich mir jetzt halt eine Punkt.
Also wer dieses Erlebnis haben möchte, ich mache jetzt schon mal Zwischenwerbung, wir sagen es noch oft genug oder ich sag's noch oft genug rein, es ist der Laden Tomto Korsett nach Maßanfertigung.
Tomto Berlin.
Tomto Berlin. Siehst genau. du? Ich habe hier auch hier so ein kleines Heftchen, wo ich was aufgeschrieben habe. Also Korsettmanufaktur, weil du einzigartig bist. Das Ganze findet ihr in der Torstraße 22 mitten in Mitte. Um da nochmal ganz kurz reinzugrätschen, da haben wir auch vorher drüber gesprochen. Ihr erkennt den Laden von Weitem. Von Weitem. Denn da gibt's so eine Säule zwischen den Schaufenstern. Da ist Klinkerstein. Eigentlich so richtig schön altmodisch. Roter Klinker auf der Torstraße. Und ihr habt aus dieser Säule ein Korsett gemacht. Also man erkennt die Korsettstreifen, die Schnürung außenrum. Und daran erkennt man euch sofort. Oder? Seit wann habt ihr das?
Also das Geheimnis ist, dass wir zwei Läden nebeneinander haben, weil als ich angefangen habe, also ich bin auch seit 22 Jahren an diesem Standort, als die Torstraße noch grau und unbeliebt war und gentrifiziert werden musste und deswegen haben wir freundlicherweise diesen Laden bekommen und nach 3 Jahren habe ich einfach den zweiten Laden daneben genommen und das ist der Showroom, das heißt, wir haben 2 Eingänge und 2 Schaufenster und die haben wir einfach über die Holzrahmen
verbunden.
Mit einer Schnürung, Korsettschnürung verbunden.
Weil mein erster Gedanke war dann, wie lange hält es in Berlin? Wann kommt einer vorbei? Weil es gibt ja doch ein bisschen Vandalismus und so.
Tatsächlich, erstaunlicherweise, ist vielleicht alle 3 Jahre mal irgendwie Echt? Ein Haken rausgerissen.
Also ist da
oder
Respekt
so.
Vorhanden?
Ja. Also ich hatte auch immer sehr viel Angst, zum Beispiel bei uns ging ja ganz lange die 1. Mai-Demo.
Ja, stimmt.
Wobei, das war das Einzige, wo ich dann mal in den wilden Jahren noch meine Fensterläden runtergelassen habe, weil ich Angst hatte vor dem feministischen schwarzen Block vorne,
okay.
der mich als frauenfeindlich bestimmt einordnen würde.
Wow, echt jetzt?
Ja, aber das, also ja, das war mal kurz, aber tatsächlich ist nie was passiert.
Ist nie was passiert.
Nein, es ist nie was passiert.
Auch, kam auch kein Ordnungsamt?
Es kam auch noch kein Ordnungsamt. Das ist das Lustigste, was mir irgendwann passiert ist. Ich war irgendwann spätabends um 22 Uhr oder sowas nach einer Messe irgendwie im Laden. Wir hatten damals noch so ein Sofa ein bisschen im Schaufenster. Mhm. Und auf einmal stand die Polizei vor der Tür. Und ich dachte so, hab die Tür aufgemacht und gesagt, wir waren aber doch gar nicht laut. Und sagt die Polizistin, nee, aber ich wollte schon immer mal hier in diesen Laden. Kann ich vielleicht mal gucken?
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt. Und ich so, haben Sie schon mal was von Ladenschlussgesetz gehört? Kommen Sie doch vielleicht außerhalb von Ihrem Dienst noch mal wieder. Ich habe schon Feierabend. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kommt und sie ist tatsächlich gekommen. Ernsthaft? Und sie hat auch tatsächlich ein Korsett bestellt.
Oh,
sie hat gesagt, ich fahre hier immer im Dienst vorbei. Hat echt die Wanne vor der Tür angehalten. Dachte ich, schön, was ihr in eurem Dienst macht. Korsett gucken.
Das ist
aber
Berlin, was?
Wollte ich das sagen, ist das ist Berlin. Der Unterschied auch zwischen Berliner Polizei und Münchner Polizei.
Absolut.
Ne?
Und jeder Polizei irgendwo anders
genau.
in Deutschland, das muss man echt mal sagen. Mhm. Aber du hast gerade gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen von dir hören, deine Geschichte. Du hast gerade gesagt, 2002 hast du das gegründet. Und du hast mir auch vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast auch eine Arbeit darüber geschrieben. Also wie kamst du zum Thema Korsett?
Ich sag immer, das Korsett ist zu mir gekommen.
Oh.
Ja, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das sehr große Fügung war. Also ich komme ursprünglich aus Heidelberg, habe dort die Schule gegen die Wand gefahren, habe dann eine Modeschule als Ausbildung parallel mit allgemeiner Fachhochschulreife gemacht und habe währenddessen, eigentlich wollte ich eher Richtung Kommunikationsdesign und so und dachte, da mache ich meine Fachhochschulreife. Und dann war aber sehr schnell klar, mir liegt das total und ich werde es weitermachen und meine Liebe zu Berlin ist auch bei dem ersten Berlin-Besuch entfacht worden in dieser Zeit. Und ich habe sofort gesagt, meine Stadt, hier muss ich her. Ich gehe nach Berlin und studiere dort Modedesign. Habe das dann auch gemacht und habe mein Praxissemester in London bei einer Frau gemacht, bei Velda Lauder, die leider inzwischen nicht mehr liebt, meine Ziehmama. Aber mir mit offenem Herzen auch alles beigebracht hat. Und zu der ich gar nicht gegangen bin wegen den Korsetts, sondern über die hatte ich einen Artikel gelesen und dachte, wow, krasse Frau.
Mhm.
Und bin dann auch einfach dort vor der Tür gestanden mit meiner Mappe unterm Arm, habe mich nicht angemeldet, habe gesagt, hallo, ich bin Tonja, ich möchte mein Praktikum hier machen und nirgendwo anders. Und das habe ich dann auch gemacht.
Hingefahren.
Bin direkt dorthin geflogen.
Mut wird belohnt.
Ja, ich habe gedacht, E-Mail und so, da kann ja mir jeder abdingsen. Ich wusste genau, da will ich hin. Und sie hat auch später gesagt, Tonja, du bist zur Tür reingekommen. Ich wusste genau, du bist wie ich, nur jünger. Wir hatten noch 2 Tage auseinander Geburtstag. Genau. Und in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, ich möchte auf gar keinen Fall in die klassische Bekleidungsindustrie.
Mhm.
Ich habe Bock auf Menschen. Ich mag Menschen. Ich habe keine Angst vor Nähe. Weder vor physischer noch vor psychischer. Und das musst du in meinem Beruf haben, weil es ist sehr nah. Also ich hatte schon auch dann und wann, vor allem im handwerklichen Bereich auch Schneiderinnen, die tatsächlich gesagt haben, too many informations, will ich alles gar nicht wissen. Und ich merke einfach, ich habe eine große Liebe für Menschen und finde Menschen in ihrer Vielfalt großartig und in ihrer, bin total neugierig und finde Menschen einfach immer noch total spannend.
Ich sitze hier mit offenem Mund bei dem, was du erzählst, weil ich so beeindruckt davon bin, Tonja, dass du so offen wirklich sagst, um was es dabei geht. Ja, klar, es geht um Mode, ja, es geht um Kleidungsstück, aber dass du es liebst, mit Menschen umzugehen in dieser Vielfalt, ist mir direkt auch schon im Laden aufgefallen. Weil du hast auch ganz vorhin schon gesagt, es ist egal, wer es ist, Frauen, Männer, alle dazwischen können zu dir in den Laden kommen. Und als wir damals drin waren, war auch ein männlich, also für mich in meinen Augen männlich gelesener Mensch im Laden, der ein Korsett anhatte. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe für ein paar Sekunden kurz gebraucht, damit dieser altertümliche Gedanke in meinem kleinen Gehirn sich kurz neu sortieren kann. Also das lerne ich ja immer wieder in Berlin, weil du manchmal Dinge siehst, wo du dir denkst, ey, das hast du jetzt gerade nicht gesehen, weil das Gehirn noch nicht kennt. Und es ging mir in deinem Laden auch so. Und es war eine totale Selbstverständlichkeit für euch alle. Ich durfte kurz irritiert sein und dann ging's weiter. Und das ist deine Mission beziehungsweise wirklich dein Herzblut, gell?
Ja, total, total. Also ich habe auch von Anfang an Herrenkorsetts gemacht. Die waren auch schon immer Diplomarbeit, da waren wir vorhin wieder stehen geblieben. Genau, also ich habe auch meine Diplomarbeit dann mit dem Thema Korsett gemacht. Und mir war schon immer diese Mission Männer im Korsett auch wirklich wichtig. Und tatsächlich sind auch 40% ungefähr unserer Kunden Männer für sich selbst.
40%?
Mhm. Wobei die sich ein bisschen diverser aufteilen als bei den Frauen. Weil wir haben Korsetts, die eine sehr maskuline Form haben und die einen V machen eher und die den Macker in dir rausholen. Und wo dann auch die Frauen plötzlich sagen, ach ja, also wenn es so aussieht, finde ich es doch okay. Weil die Frauen sind oft die unermüdlich. Also die sind so oft so intolerant, was Männer in taillierten Korsetts angeht, weil das ist die andere Kategorie, die entweder ihre feminine Seite ausleben wollen, und da fängt's an von Drag, Bühne, gelegentlich, ab und zu, Damenwäscheträger heimlich, in allen Varianten bis zu transsexuell kompletten Personenwechsel und dann ja natürlich nicht mehr Mann, sondern aber sie haben natürlich trotzdem noch manche Merkmale einer Männeranatomie, zum Beispiel Oberkörperlängen, Hüftausprägung, die halt auch durch die Hormonbehandlung nicht weggehen. Also da haben wir alles dazwischen. Und da waren die Männer schon immer eine meiner großen Missionen. Und
ich ärgere mich manchmal so sehr über Frauen, wie kleinkariert und engstirnig die sind. Entschuldigung, dass du auch du mal kurz irritiert warst. Ja, nein, du hast recht.
Wirklich.
Ich sag's auch so offen und ehrlich, weil das war auch kein cooler Moment für mich. Ihr wart alle fein mit der Situation. Mhm. Ihr wart alle fein und ich war diejenige, die nicht für einen Moment kurz fein war.
Aber es passiert in der Regel, wenn Männer taillierte Korsetts anhaben. Wenn sie das V haben, dann sagen alle Frauen,
stimmt.
Oh ja, so sieht das toll aus. Ja, weil dann sagt dein Evolutionsgehirn dir, alles ist in Ordnung. Und wenn er eine Sanduhr hat, dann irgendwas ist falsch. So sieht ein gesunder Samenspender nicht aus.
Ist es am Ende das?
Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel von dem, was wir als attraktiv und nicht attraktiv empfinden, ist eigentlich Evolution.
Ja, weil ich habe das, wovon du sprichst, auf deiner Seite bei Instagram gesehen. Da ist ein Mann auf einer Modenschau oder ein männlich gelesener Mensch, der genau ein POC, das V-Korsett hat. Du hast voll recht und ich fand es total heiß. Du hast voll recht.
Ja, siehst du?
Siehst du? Ha, ertappt.
Und genau, warum hat das Korsett überlebt? Weil es genau diese Sanduhr macht und diese Sanduhr, die nach Männern nach Evolutionserkenntnissen so viele Informationen gibt, darüber, dass du zum Beispiel noch jung genug bist, noch nicht in den Wechseljahren. Darüber, dass du zum Beispiel nicht schwanger bist.
Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend,
du hast da
was daraus.
Recherche,
ja,
ich wollte es wirklich wissen, auch für meine Diplomarbeit. Hab ich gedacht, warum ist dieses Kleidungsstück nicht verschwunden? Es hatte Höhen, es hatte Tiefen. Die Frauen haben sich davon befreit. Sie wollten da nicht mehr rein. Also im Moment ist, glaube ich, zum Beispiel auch wieder so eine freie Phase. Deswegen habe ich das Freiheitsleben so erkannt. Weil jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt gerade in KitKat gehst, ich weiß, wo du doch nicht warst, aber genau. Also im Moment haben wir gerade auch im Kink-Bereich so einen, alle 20 Jahre erfindet sich da die Szene, glaube ich, neu und auch der Stil wird neu. Und was man im Moment bei den Frauen beobachtet, und zwar nicht nur im Kinky-Bereich, sondern auch auf der Straße, ist, dass sie, Also also KitKat und in der Szene ziehen sie sich alle inzwischen bequem an. Die sehen super hot aus, aber sie haben Harnisse an, sie haben Badeanzug an, sie haben ein paar Netzstrumpfhosen dazu an, aber sie können sich alle frei bewegen. Sie ziehen flache Schuhe an, keine High Heels mehr. Du erkennst im KitKat das Alter der Frauen an der Höhe der Absätze. Ja, wer irgendwie dann irgendwann quengelnd am Pool sitzt, sind alle Frauen über 40. Wirklich. Und ich denke, sie wäre eigentlich bescheuert. Wieso ziehen wir denn hohe Schuhe an? Und die jungen Frauen, die sagen den Männern allen, nee, Schatzi, das Zeug ziehe ich für dich im Bett an zum Vögeln, aber nicht irgendwie, wenn ich 8 Stunden tanzen gehen will oder 12 oder 20. Und aus feministischer Sicht finde ich das natürlich super. Ja. Im Umkehrschluss heißt das aber natürlich leider auch, die Frauen tragen im Moment gerade die ganz Jungen nicht so viel Korsetts. Aber die nächste Welle ist schon im Anlauf seit der tollen Modenschau von jetzt gerade John Galliano.
Hat er welche drin? Oh, Madonna war ja.
Nein, das gut hier. Nee, Maison Margiela, die letzte Show, unfassbar geil. Und es waren so viele, die ganze Korsettwelt hat gefeiert, weil es waren so viele eng geschnürte Männer da drinne. Er hat das erste Mal sie wirklich auf den Catwalk in den Couture-Shows gebracht und wir haben alle gefeiert.
Oh, genau.
Aber also ich finde es wirklich, das ist eines meiner Themen, wo ich immer noch sehr nicht fasziniert, aber wie soll ich sagen, es sehr fragwürdig finde, wie rückständig wir immer noch sind bei dem Thema feminine Männer.
Ja.
Also bei der jungen Generation ändert sich das zum Glück jetzt langsam. Da habe ich mal ganz selten mal junge Paare, die kommen und er probiert enge Korsetts an und seine Freundin sitzt im Sessel und sagt, nein, ich fand das enge besser und ich habe die so gefeiert. Die haben gesagt, danke, dass ihr anders seid und dass ihr langsam euch verabschiedet von diesen Gender-Stereotypen.
Scheiße.
Ja, also wirklich.
Du hast gerade das Wort Kink so in den Podcast geworfen. Das habe ich mir auch notiert. Wann ist es Kink und wann ist es Fashion? Weil für mich ist ja, ich trage sehr gerne Harnisse. Ich habe ja auch deswegen, ich dachte, ich kann so ein Korsett easy peasy tragen. Hat jetzt das noch nicht meine Statur oder was auch immer noch nicht mitgemacht. Aber es wandert ja jetzt gerade so auch so ein bisschen. Ja, also was bedeutet Kink und was ist dann Fashion? Und ist man automatisch kinky, wenn man jetzt so ein Korsett trägt, oder kann es auch wirklich so ein harmloser Grund bei mir, ich würde mir gerne Erlaubnis abholen, einfach ein Fashion-Grund sein? Spielt das für dich überhaupt eine Rolle?
Nee, für mich selber nicht, weil ich nicht in solchen Schubladen denke. Und weil ich auch schon immer die Grenzen da sehr fließend fand, weil ich glaube, es ist, also Kink ist ja noch nicht mal nur sexuell, sondern geht ja auch noch ein bisschen darüber hinaus in die Standardsexualität passenden Vorlieben.
Ah, das ist mal aber auch schön.
Ja, also Kink geht schon irgendwie in den Fetisch-BDSM-Bereich, aber ich würde jetzt mal als Überbegriff sagen, kinky ist es für mich dann, wenn eine sexuelle Komponente dabei ist, die wahrscheinlich auch noch was mit Rollenverteilung vielleicht zu tun hat oder wie du dich selbst darstellst, als wie stark oder schwach oder nicht. Und sobald du das überhaupt nicht hast und es nur ein Fashion-Piece für dich ist, ist es auch nicht kinky.
Okay.
So. Und umgekehrt kann aber ein Anzug so kinky sein, der normale Fashion ist. Und ich glaube tatsächlich, tatsächlich gibt es auch viel in der Fashion-Welt, also gerade bei Frauen, viel mehr Crossdressing zum Beispiel.
Ja.
Ja, Frauen, Marlene Dietrich, niemand hat sie Crossdresserin genannt. Ja. Niemand, aber eigentlich war sie das. Sie hat sie angeeignet, von Symbole angeeignet aus der Männermode und hat sich die Macht angeeignet, die damit ist, hat damit was sehr Dominantes ausgestrahlt.
Ja.
Ja, und was sehr Erhabenes und was sehr Goddess-mäßiges. Und sie hatte kein Lack und Leder oder irgendwas an. Sie hatte auch kein Korsett an.
Nee, sie hatte einfach nur einen Anzug.
Sie hat sich einfach nur männlicher Macht bedient.
Ja. Wow. Hast du völlig recht.
Mhm.
Du hast gerade gesagt, ob Stärke oder Schwäche zeigt. Was in deinen Augen zeigt ein Korsett? Stärke oder Schwäche?
Stärke.
Ja?
Immer. Also ich fand schon immer, es widerspricht eigentlich den Klischees also aus heutiger Sicht muss man dazu sagen, ja? Mhm. Aber dieses Klischee, was am Korsett dranhängt, unemanzipiert zu sein und mit der Frauenunterdrückung verbunden zu sein, hat für mich eigentlich nur einen geschichtlichen Aspekt, aber überhaupt keinen mit dem, was passiert mit einer Frau, wenn sie ein Korsett trägt.
Okay.
Gar nicht. Also ich finde, ein Korsett macht eigentlich immer stark
und
präsent und hallo, hier bin ich. Also ich habe Kundinnen, die sehr erfolgreich oder irgendwo im Business sind, und in wichtigen Momenten ihr Korsett drunter tragen, wo es keiner sieht.
Oh, das ist
also ich hatte eine Kundin, die hatte ein ultra wichtigen Termin. Ich darf nicht zu viel Details sagen, aber sie hat gesagt, ich stehe morgen vor allen Generälen der United Nations, muss eine Rede halten, also nächste Woche. Könnt ihr bitte mein Korsett fertig machen? Ich brauche das, damit ich nicht einknick vor dieser geballten männlichen Macht. Ich will einfach so dastehen wie eine Eins. Das haben wir natürlich auch ganz schnell fertig gemacht für sie. Aber das fand ich sehr spannend, weil das macht halt, die hat gesagt, es geht gar nicht darum, dass man es sieht manchmal. Aber es macht was mit deiner Körpersprache, was manche Leute nicht einordnen können. Und deswegen finde ich es eigentlich relativ wenig submissiv und devot auf den ersten Blick.
Ja, weil das könnte man schon denken, auf jeden Fall.
Ja, aber im Kontext kann das natürlich, im BDSM-Kontext kann das natürlich schon auch sehr submissiv sein, weil wenn dich jemand anderes schnürt, hat er ja auch die Macht darüber und hat er die Kontrolle, also ein Korsett-Fetisch hat auch super viel mit Kontrolle zu tun, entweder auch autoerotisch, genau, oder? Ja, aber auch also ich habe sehr viele Korsett-Fetischisten, die machen das in allererster Linie für sich selbst. Da weiß das manchmal auch gar niemand und da geht's total um Körperkontrolle, um und auch ein Maß, Fetisch der Maße und Zahlen, also um noch enger und nachmessen und morgen kann ich's noch 5 Millimeter enger schnüren und so und auch den Körper zu beherrschen und was geht und was kann ich und kann ich den verformen, kann ich den ändern.
Wow, also ich krieg hier Infos gerade, es eröffnet sich ein neues Universum schon wieder in meinem Kopf, wie bei dir im Laden der erste Schritt, so jetzt bin ich hier again. Weil, also wenn ich an den Korsett denke und weil du vorhin gesagt hast, mir fällt sofort dieses Bild ein von diesen Playboy-Hasen, von dieser Playboy-Bunny-Frau mit diesem Korsett hinten im Bömmelchen drauf geklebt, noch ein paar Öhrchen drauf gebömmelt hier. Also ich sag's jetzt extra so blöd, weil ja, es ist super sexy, aber Playboy ist natürlich auch ein bisschen, wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren, aber sehr sexualisiert, einfach nur vom weiblichen Körper. Und das ist das Bild dazu. Aber wenn du jetzt sagst, das macht eine Frau noch aufrechter und noch selbstbewusster in ihrer Haltung. Ich habe auch bei euch eben, wie gesagt, in diesem Anteasern gelesen, weil du einzigartig bist und Selbstliebe. Und das ist ja auch das, was ich mit Tanz dich glücklich mache, ja, dass du dich selbstbewusst in deinem Körper fühlst, dass du möchtest, dass ich meinen Teilnehmerinnen möchte, dass ihnen das Herz bis zum Hals schlägt vor Aufregung, was sie da gerade machen. Und du machst im Prinzip genau das Gleiche damit.
Genau.
Das finde ich so faszinierend, weil wir könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Also Tonja, jetzt mal ehrlich, wir zwei, du lange Haare, ich nicht, du eine große, starke Frau, ich ja eher so verschwindend zierlich und sofort hat's bei uns echt geschnaggelt aufgrund der gleichen Energie und ich glaube wirklich auch aufgrund dessen, dass wir eine gleiche Mission haben.
Mhm. Ne? Und ja, manchmal denke ich schon auch selber drüber nach und sage, ist es nicht widersprüchlich, dass ich einerseits sage, ich denke nicht in Schubladen und ich habe, also ich wirklich, tatsächlich, unsere Kleider, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe jetzt heute, nein, doch, ja, also wir machen gerade das größte Korsett, was wir bis jetzt gemacht haben für eine Hochzeit und ich glaube, der Original-Talienumfang ist 1,70 Meter. Das ist so groß, wie du bist, Maike, größer als du bist.
Ehrlich?
Genau. Aber selbst die ist für mich vollkommen normal. Ich sag ja, ich habe vielleicht nichts von der Stange, aber habe ich Bock drauf, machen wir dir. Machen wir. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass ich Korsetts mache, die ja den Körper verändern. Also dass ich ein Produkt mache, wo ich Frauen ermögliche oder auch Männern, aber in dem, also der Konflikt in meinem Kopf entsteht vor allem bei den Frauen, sich diesem Schönheitsideal anzupassen. Aber für mich selber sage ich, nein, der große entscheidende Unterschied ist natürlich heute, die Frauen entscheiden das total selbst, also die meisten, nicht alle, aber die meisten, und die das nicht selbst entscheiden, die wollen das so, die machen das einvernehmlich. Aber die anderen entscheiden total für sich, ich möchte das tragen, und zwar in den Situationen, wo ich Lust habe. Und im Gegensatz zu früher, zu unseren Urgroßmüttern, bei denen das halt Teil der Garderobe war und wo sie es jeden Tag tragen mussten. Egal,
da kennt man ja auch diese alten Filme, wo ich schnür dich jetzt noch an.
Ja, genau. Und da war das eben hat das einfach einen anderen Symbolcharakter gehabt. Und heute machen wir das total selbstbestimmt als Frauen und entscheiden selber, wann, wo, wie oft, wie eng, ob nicht. Oder also ich sage immer, ja, man weiß schon, wofür man Korsett trägt und wann man es halt nicht trägt. Und das ist halt wie bei hohen Schuhen. Da wissen wir auch, was geht damit und was nicht. Einen Umzug machen auch die wenigsten Frauen damit. Und wenn, dann wollen sie es so.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also erlebst du wirklich zum größten Teil bei dir selbstbestimmte Menschen, die wissen, was sie wollen oder eben dieses Gefühl abgeben und sagen, du darfst.
Ja.
Weil diese Erlaubnis ist aber ja auch.
Was ich schon auch oft erlebe, ist Menschen, die sehr unglücklich sind mit ihrem Körper.
Ja.
Und sehr viele Komplexe haben.
Okay.
Am allerschlimmsten sind da übrigens manchmal die Frauen, denen Schönheit am allerwichtigsten ist und die eigentlich so schön sind, die ich manchmal wirklich vom wirklich schütteln würde und denen, ich sag's dann auch oft. Ich sag's dann oft und sag, Mann, mach die Augen auf. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Du bist wahrscheinlich Ende 40. Du hast eine Granatenfigur. Du hast eine kleine Größe 36. Du hast Bombenbeine. Du hast immer noch super schön, also du bist eine super schöne Frau. Hör auf, an dir rumzunölen. Wirklich. Hör auf, an dir rumzumäkeln.
Aber dieses Selbstbewusstsein, das kannst du nicht kaufen. Selbstbewusstsein kann man nur erlernen oder es haben oder beigebracht bekommen.
Aber woher hat man's? Woher hat man's?
Das ist eine gute Frage. Durch Bestätigung?
Oder? Nee, glaube ich nicht.
Ha!
Glaube ich nicht. Vielleicht, also ich habe bei mir...
Das ist auch im Effekt gesagt.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es speziell bei Frauen sehr viel zu tun hat, mit welchem Frauenbild du groß geworden bist.
Stimmt.
Und ich habe es ganz viel überlegt, warum sind wir, meine Schwester und ich, und warum sind wir so, wie wir sind? Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich aus einem Haushalt komme, wo ich nach meiner Erinnerung zumindest Schönheit nicht das Thema war.
War es gar nicht?
Nicht, dass ich mich erinnern kann, zumindest nicht, dass es auf uns übertragen wurde, auf uns Töchter. Also meine Mutter war das schon wichtig, die hat einmal im Jahr ihre Brigitte-Diät gemacht und so. Sie sah immer schick aus, aber es war kein eigentliches Thema. Und es wurde auch zum Beispiel nicht vor uns Töchtern, was ich heute ganz schlimm finde manchmal im Umfeld, dass Frauen vor ihren eigenen Töchtern die ganze Zeit an ihrer eigenen Topfigur rummäkeln. Und ich sag, hör auf, du tust deinen Töchtern, du setzt ihnen so ein krasses Bild in den Kopf. Und ich weiß einfach für mich, ich bin groß geworden mit einem Selbstverständnis, dass ich mich über andere Dinge definiere als über Schönheit. Und meine Figur, meine Rolle in dieser Welt ist nicht schön zu sein. Also klar bin ich auch gerne mal schön, aber nee. Meine Aufgabe ist eine andere. Ich bin kein Aushängeschild.
Habt ihr alle zugehört gerade draußen?
Eure Rolle ist das auch nicht übrigens. Nur ab und zu mal, wenn ihr Bock drauf habt.
Das lasse ich mir jetzt mal gerade runtergehen wie Öl. Also ich achte, ich bin gerne sehr nett gekleidet, ich schmink mich gerne, ich bin gerne outgoing oder so, aber du hast total recht. Ich möchte auch nicht die Anerkennung für meine Schönheit bekommen, sondern für das, was ich bin, was mein Charakter ist, was meine Liebenswürdigkeit angeht.
Genau, deswegen erzählt den Mädchen, sagt ihnen nicht als erstes, wie schön sie sind.
Sondern?
Sagt ihnen, wie klug sie sind, wie
liebenswert,
wie gut sie handwerklich sind, wie geschickt sie sind, wie, keine Ahnung, sozial kompatibel sie sind, was für gute Freundinnen sie sind.
Und nicht.
Nicht, wie schön sie sind.
Sieht so hübsch aus heute, ne?
Genau. Und erzählt auch den Jungs, dass sie das bitte toll finden sollen, meine Frau.
Weil genau das ist ja auch das Gefühl, das du im Prinzip verkaufst. Du verkaufst ein Gefühl, was man zwar sieht, aber in erster Linie geht's darum, wie fühlt sich das an, oder? Wie selbstbewusst, was macht das mit mir?
Ja, ja. Und deswegen versuche ich auch jeden Menschen, der in den Laden reinkommt, wirklich dazu zu kriegen, ganz kurz ein Korsett anzuprobieren, um dieses Gefühl einmal zu erleben.
Ja, ich würde es mir wünschen, dass ich könnte, aber ich kann ja viele Sachen noch nicht. Vielleicht kommt es auch bei mir. Wir haben ja auch in dem Laden dann geredet. Ich hatte ja bezaubernde Gespräche mit deinen Mitarbeiterinnen und mit, wie du sie nennst, deiner rechten Hand. Weil ja alle sagen so, Maike macht einen Podcast, jetzt lass doch mal mit dem ganzen Gestripse, was du dir bisher hierher gekauft hast, kein Korsett, aber mal ausgehen. Und da habe ich euch auch um Rat gefragt. Das war ganz süß, weil ich krieg's ehrlich gesagt noch nicht hin. Also ich krieg diesen Gedanken noch nicht hin. Und was,
in Kinky Club zu gehen?
Ja.
Wird alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kann ich dir nur sagen. Ist wie ein so normaler Tanzclub, nur dass man nicht zum Vögeln aufs Klo geht.
Ja, und das macht man ja überall, nicht nur in Berlin. Ah, es sind halt bloß die Leute ein bisschen nackter angezogen, oder?
Kommt ein bisschen drauf an, wo du hingehst, ne? Mhm. Aber ich meine, gut, die Mutter aller hedonistischen Clubs und die Mutter des Freigeistes ist natürlich der KitKat-Club in Berlin. Und warum ich auch in der Szene mich immer sehr, sehr, sehr zu Hause gefühlt habe, war, ist, dass ich das Gefühl hatte, dort darfst du sein. Und Menschen dürfen einfach sein. Und ich habe Auch am Anfang eine Weile gebraucht, als ich in den 90ern in den ersten KitKat-Club in der Glogauer schon gegangen bin. Ja, wo ich übrigens auch am Anfang mit Händen und Füßen nicht hin wollte. Also es gab eine lustige Anekdote an einer Love Parade, als meine ganze Fire-Crew.
So, also du hast auch schon Love Parade mitgemacht?
Ja, ja, ja.
Ja, gut. Also du
ja, ich, altes Techno-Mädchen, klar. Klar, erste Love Parade 93, 96, dann schon, ja, in Berlin ja schon gewohnt. 95 auf dem KISS FM Wagen als Go-Go-Girl.
Ehrlich?
Und ja, ja,
so ich war schon auf der Love Parade, ja, so wie sie alle gesagt haben.
Ah, naja, es war zumindest schon sehr frei und bunt und hedonistisch, hedonistisch. Einfach das Leben lieben und das Leben bejahend war es schon. Mhm. Ja, und das war es schon damals. Und dann wollten mein damaliger Partner und meine lustige aus schwulen Jungs bestehenden und auch nicht, die wollten unbedingt alle in KitKat und ich wollte es endete mit einem großen Streit, Rücken an Rücken im Wohnmobil einschlafend am Love Parade Samstag auf Sonntagnacht, weil ich so sauer war und nicht wollte, dass wir in den KitKat gehen. Ich habe alles dafür getan, um das zu verhindern und habe irgendwie gesagt, nein, und ich finde das total blöd, dass ihr dahin wollt. Ihr wollt nur zum Glotzen dahin und das finde ich doof. Ich bin nicht so drauf. Ich will nicht so tun, nur um mal gucken zu gehen. Ja, was für ein Irrtum. Also ich glaube, irgendwas war, das war nochmal so ein letztes Aufbäumen in mir. Eigentlich war das schon ganz klar, weil eigentlich habe ich in dieser Go-Go-Crew, in der ich damals getanzt habe, das war jetzt nicht so eine Tingeltangel-Land-Disney-Ding,
ja,
sondern wir waren in wirklich guten Hausclubs in ganz Deutschland gebucht. Und ich habe mir schon damals schon in dieser ersten Modeausbildung in London ein Luck-Cat-Suit gekauft und stand da schon auf diesem Podest mit Reitgerte in der Hand und Zylinder. Aber ich habe mit dem Thema ja nichts zu tun, ja? Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts. Oder bin in Frankfurt in Dorian Gray und hatte so 50er-Jahre-Unterwäsche an, Miederhosen, Longline-BH, Strapsen, einen schönen weißen spitzen Hochzeitsmantel, den ich von amerikanischen Soldatenfrauen auf dem Flohmarkt in Heidelberg irgendwie beim Pfennigbasar gekauft hatte. Und der Türsteher sah mich von Weitem und sagte, na, fürs Kleid hat wohl die Zeit nicht mehr gereicht. Aber ich dachte immer noch, ich habe mit dem Kinky-Thema nichts zu tun.
Also meinst du, bin ich gar jetzt gerade vielleicht an der Stelle, weil ich fühle mich ganz
vielleicht,
wieder
vielleicht, und genau. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und bin am ersten Wochenende alleine weggegangen. Also es war dann direkt nach diesem Streit, Love Parade Wochenende. Und ich habe wirklich noch keine 3 Tage hier gewohnt und bin dann sonntags zum Gay-Tea-Dance gegangen, habe da nette Leute kennengelernt, habe gesagt, wo geht man denn hier so hin? Ja, wir gehen noch in die Turbine. Kommst du mit? Komme ich mit. Und wir stehen in der Schlange und waren ungefähr so zwei Personen vorm Einlass. Und auf einmal sagt irgendwer was vom KitKat. Ich so, warte mal kurz, wo gehen wir hin? Ich dachte, das ist die Turbine. Ja, ist doch das Gleiche. Heißt doch erst seit kurzem KitKat. Ich so, okay. Also war ich dann das erste Mal im KitKat. Und mein Freund fragte dann am nächsten Tag, na, wo warst du denn? Und ich so,
überall?
Im KitKat-Club. Und er war sehr sauer, dass ich dann als Einzige, die da nicht hin wollte. Und dann nahmen die Dinge leider ihren Lauf und es wurde mein neues Wohnzimmer. Und am Anfang bin ich tatsächlich immer nur sonntags tagsüber hingegangen, weil das Irrtum hat sich dann schnell geklärt. Es gab sonntags die Afterhour ab 8 Uhr, da war kein Dresscode mehr. Mhm. Und nachts war es fetischfrei, sexuell, was auch immer, hedonistisch. Und ab 8 war es die Afterhour und dann haben sich selbst die halbnackten Mädels da drinnen schnell was übergeschmissen und dann wurde weitergefeiert, aber dann war es eben einfach nicht mehr so vorgegeben. Aber ich habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie doch mein Zuhause ist da.
Okay, ich würde jetzt gerne mal einen Schnitt hier jetzt eigentlich machen und mich gerne privat mit dir weiter unterhalten, weil ihr merkt, ich stotter schon. Weil das kommt bei mir an und es macht was mit mir. Also ich glaube ja auch, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, die Dinge, die dich am meisten provozieren oder was am meisten in dir aufrütteln und du die von dir stößt, sind eigentlich die Dinge, die du gerne selber erleben möchtest. Mhm. Sie gibt schon Zeichen von gegenüber. Mhm. Ja, weil wir haben auch vorher über das Nacktsein gesprochen. Du hast auch erzählt, also für dich ist dieses Nacktsein so ein Befreiungsakt und den Menschen in seiner Reinheit und in seiner Purnis zu erkennen, weil du warst, wir haben über Techno, über Tanzen geredet, um den Bogen.
Ich tanze immer noch, ich rave mit 50 immer noch.
Ich will unbedingt mit dir raven.
Mehr denn je, genau. Nein, nicht stimmt, nicht mehr denn je, aber ausgewählter denn je.
Da, wir zwei gehen tanzen, aber da hast du mir eben erzählt von ein paar Erlebnissen, gerade auf Festivals, auf dem Fusion Festival, und da möchtest du das nochmal kurz hier?
Ja, ich erzähle davon gerne, weil das war, ist ein, nein, das sind eigentlich 3 Tage, ehrlicherweise, die mich nachhaltig bis heute beflügeln und beflügelt haben und sehr beeindruckt haben. Es gab auf der Fusion fernab vom Hauptfestivalgelände einen klitzekleinen Badestrand mit Anschluss an Wasser, mhm, und einen geheimen Floor, wie es auf der Fusion so viele geheime Floors gibt, ja, die nirgendwo in einem Programm stehen. Ja, also letztes Jahr hatten sie 40 Spielstätten und
40
Bühnen und Floors, und viele davon stehen nicht im Programm, unter anderem eben auch die schöne Fernab, der Fernabstrand, mhm, der ein FKK-Dancefloor ist. Und auch ein Sonnenliegeplatz und so. Und ich glaube, ich habe 1,5 Tage gebraucht, um mich komplett auszuziehen, weil ich bin ja nicht, also, ja, Mike hat schon angedeutet, keine kleine Größe 36, bin damit total fein. Ich bin auch eine dicke Frau, man darf das schon so sagen, aber ich bin damit total fein. Aber, und ich tanze für mein Leben gern und ich habe ein gutes Taktgefühl und ich weiß, ich tanze sehr ausgiebig. Und ich habe 1,5 Tage gebraucht, bis ich mich komplett ausgezogen habe. Und ich habe so viele innere Kämpfe mitbekommen, die Leute mit sich geführt haben, ob sie sich jetzt trauen, nackt zu tanzen oder nicht. Und habe auch gesehen, was es mit den Menschen macht, wenn sie sich getraut haben. Es war so, yeah, ich habe ein Battle gegen mich selbst gewonnen. Geil, ja, ich mach's wirklich.
So ein Befreiungsschlag.
Ich habe absoluter Befreiungsschlag. Ich fand es absolut faszinierend, wie unsexuell es war. Auch wie achtsam es war. Also, dass die Leute das. Ein Jahr später war es dann so, dass, oder dann 2 Jahre danach, war es so, dass es dann nicht mehr ganz so drauf geachtet wurde, dass es wirklich FKK war. Und das hat zum Beispiel die Dynamik verändert.
Glaube ich.
Weil angezogene Leute passen zum Beispiel weniger auf, ob man sich gegenseitig berührt beim Tanzen. Und alle, die nackt waren, haben noch mehr aufgepasst als sonst.
Ist es so?
Dass sie nicht übergriffig wirken und dich nicht. Ja, also das war ganz toll zu sehen. Und ich fand es auch wahnsinnig toll, wie zu sehen, wie alle ihre Uniform abgelegt haben, ja? Die auch auf so einem Festival hast du Symbole, du hast Kleidung, du hast Schminke, du hast Glitzer, du hast irgendwie Marken, auch oder auch nicht, aber du hast ein Styling. Das ist einfach ein Statement. Mode ist immer ein Statement,
ja.
Und du sendest Botschaften, in welches Lager du gehörst, ja?
Ja.
Und alle haben diese Botschaften alle abgelegt und sie waren nur noch sie selbst. Tattoos waren das Einzige, was geblieben ist.
Sogar der Glitzer.
Ja, und die Boy, ja, der Glitzer war weg, alles. Es hatte 38 Grad, es war der heißeste Tag des Jahres. Alle sind nur zwischendurch kurz ins Wasser, haben sich vielleicht mal ein nasses Tuch um den Kopf gewickelt. Aber alles war weg, selbst die Schminke war weg. Und alle haben nur wie kleine, 5-jährige, glückliche Kinder im Italienurlaub mit den Eltern zu dem mega, mega fettem Sound getanzt.
Und das ist
die Nacktanzfläche. Ey, das war für mich wirklich, und das war der absolute Inbegriff von Freiheit und Selbstsein und bei sich sein und trotzdem mit anderen sein und sich auch aus solchen gesellschaftlichen,
ja, Zwängen fast befreien.
Ja.
Und das ist nämlich genau der Knoten in meinem Kopf. Ich dachte immer so, je nackter, umso sexueller vielleicht.
Nein, 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 überhaupt
nicht. Und du erklärst mir jetzt gerade, dass es ein 5-jähriges, mhm, inneres, kleines Kindgefühl, mhm, ist.
Wobei das natürlich in einem Kinky-Kontext wie einem KitKat natürlich, ja, nochmal was anderes ist. Also, ja, dort hast du natürlich auch, also es gibt zum Beispiel einen männlich gelesene Person, den kennen alle, die einen KitKat kennen, den gibt es seit der Glogauer dort. Ich glaube, der geht seit 25 Jahren jeden Samstag in KitKat.
Achtung, Achtung, es kommt ein KitKat Insider.
Genau, den kennen auch alle.
Echt?
Sitzt die ganze Zeit in der Ecke, wichst die ganze Zeit nackt, hat neben seine Stullentüte. Und
nicht.
Ja, doch, doch. Und den kennen, aber der sitzt da halt und ist halt glücklich und der gehört halt dazu. Punkt. Und ich
so
weiß,
Akzeptanz in
allem. Ja, und ich weiß, mich hat mal auch in einem der alten KitKats, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt gerade seine Wichsvorlage, das hat mich aber ein bisschen gestört. Und dann habe ich ihm irgendwie, habe ich gesagt, ey, darf ich dir wirklich was sagen? Mich irgendwie stört mich das gerade, ich will das gerade nicht sagen. Kannst du vielleicht woanders hin? Ja, okay, zack.
Hat er eine andere Richtung?
Ja. Ja, und also, auch da im KitKat ist halt, weißt du, du kannst halt in diesen Läden, du kannst halt anziehen, was du willst. Und zwar auch, wenn du nicht in die Norm passt. Ist es unabhängig von Kleidergröße, von Schönheit, von guter Figur, nicht guter Figur, von Alter. Du kannst anziehen oder auslassen, was du möchtest. Und wenn es dir nicht passt als anderer Besucher oder Besucherin, dann schau halt in die andere Richtung.
Du hast so ein tolles Stichwort gesagt bei der Erklärung von der Fusion, auch nochmal mit diesem Nacktsein, dass es dann noch mehr Bewusstsein gibt, die Leute nicht zu berühren, nicht anzufassen, weil das ist eigentlich in meinem Kopf auch hier wieder mein Muster. Ich habe das jetzt paar Mal in Techno-Clubs erlebt in Berlin. Ich war jetzt auch am Sonntag, am Wochenende, schön Sisyphus-Opening. Sissy ist Berlin auch so eine, so eine Institution. Kann man machen, muss man nicht. Aber es macht für mich halt einfach Spaß, mal an einem Sonntagnachmittag rauszugehen und nicht mitten in der Nacht.
Ich nehme dich mit in meinen Lieblingsclub am Sonntag ab 17 Uhr. Jeden Sonntag, aber nur bis Mai. Egal. Das ach so, nee, ich sag's nicht.
Nein, das ist alles geheim. Das ist ein bisschen gemein. Aber weißt du was? Hightech.
Genau, so, wir gehen
zwei
tanzen.
Zwei Frauen, die jetzt gerade mal sich verschwören und nee, kriegt genau. Ihr jetzt
gut. Mit. Habt ihr Pech. Aber also grundsätzlich und auch
darf
noch mal
ich ganz kurz eben, weil in diesem Sissy waren drei Männer oben ohne. Also wie man es bei einer Frau ausdrückt. Und ich fand es extrem unangenehm, dass der an mir vorbeigeht und dann seinen Oberkörper mit nacktem Schweiß vielleicht an mir abschmiert. Und ich glaube, das ist so mein Knoten noch im Kopf. Und wenn du jetzt sagst, dass je nackter die Menschen sind, dass da mehr Awareness ist, dass man genau so einen Scheiß nicht macht.
Ja, vor allem, wenn es alle sind, ja? Also das hat wirklich die Dynamik verändert, dass es plötzlich gemischt war. Und manche angezogen waren und andere nicht. Hm. Und mir ist es auch ehrlicherweise erst aufgefallen, als es dann im Forum mal diskutiert wurde. Mhm. Und eine Frau das gesagt hat, dass ihr das total unangenehm aufgefallen ist, dass Menschen mit Kleidung weniger Achtsamkeit ihr gegenüber hatten. Und ich glaube, es ist natürlich jeder Gesamtkontext, ja? Wenn halt nur drei Typen da sind, die oberkörperfrei sind, alle anderen angezogen, sind die natürlich auch nicht so vorsichtig, weil die anderen sind ja auch nicht nackt. Du hast ja ein schützendes T-Shirt an.
Stimmt.
Wo der Schweiß drankommt.
Will ich aber nicht.
Ja.
Du hast sogar gesagt, da gibt's eine Policy. Auf dem Festival gibt's eine Policy, sonst, wenn es nicht auf diesem Nacktdance.
Genau. Und also, ja, das, ja. Also eines der ganz, ganz, ganz großen, immer wieder heiß diskutierten Themen, ob es wirklich hilft, ob es nicht. Also es ist ein sehr linksalternatives Festival, ein politisches, zum Glück ein politisches und auch ein sehr feministisches in Teilen. Mm. Es gibt sehr viele feministische Kollektive und sehr viele Bars haben Schilder dort hängen, no shirt, no service. Und verlangen von Männern, dass sie T-Shirts anziehen und nicht oben ohne rumlaufen und sich dieses Recht, auf dieses Recht freiwillig verzichten, solange Frauen nicht oben ohne rumlaufen können, ohne total sexualisiert zu werden. Ich habe da innerlich auch ein bisschen mit mir gestritten, weil ich Verbote immer nicht so gut finde. Und ich finde, es ist ein bisschen rückschrittig, den einen was zu verbieten, um ans Ziel, um die Freiheit der anderen zu ermöglichen. Aber was das halt macht, ist ein bisschen wie beim Gendern. Weißt du, es führt halt einfach zu einer Diskussion und führt einfach zu einem Bewusstsein darüber.
Dass dein
Herr. Aber es ist so eben, genau. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie so ganz hundertprozentig, weiß ich nicht, ob ich dahinter stehe, aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Und dann stand ich auf diesem FKK-Floor und habe gedacht, aha, das hier ist die geheime Antwort. Die ist nämlich, zieht euch doch einfach alle aus und seid nicht sexualisiert. Und siehe da, es funktioniert.
Es geht wirklich.
Mhm, es geht. Nicht überall wahrscheinlich, aber dort geht es.
Und dabei wollten wir doch über Sex in meinem Podcast sprechen.
Eigentlich wollten wir über Sex über den Podcast. Ich habe wieder ganz geschickt davon abgelenkt, über meine eigene Sexualität zu reden.
Nee, aber das finde ich total toll, dass es genauso nicht ist, weil das eröffnet mir ein ganz anderes, eine andere Perspektive.
Ja, und also ganz grundsätzlich ist es schon so, dass in den Kinky Clubs eigentlich viel, viel, viel mehr Rücksicht und genommen wird und viel mehr, also zumindest war das zu meinen Zeiten so, ich glaube, es ist auch immer noch so, dass es eigentlich viel striktere Regeln gibt, dass du nicht übergriffig wirst, dass du viel mehr über Blickkontakt
abcheckst.
Nicht auf
so normalen Partys genau. Oder auf dem Oktoberfest.
Nein, nein, also wirklich, ganz anders, ganz anders. Ganz, ganz, ganz anders. Ganz anders. Da ist schon sehr früh, also wirklich auch schon vor 20 Jahren, ein hohes Bewusstsein da gewesen für Einverständnis und möchte die andere Person das überhaupt. Möchtest du überhaupt, dass Zuschauer um dich rumstehen? Selbst wenn du da irgendwo vögelst in der Ecke, heißt es nicht zwingend, dass du drauf stehst, dass du Zuschauer möchtest.
Ehrlich?
Ja. Ja, und da wird auch drauf geachtet und es ist total selbstverständlich, dass sobald irgendwer dich auch als Frau, wenn du freizügig gekleidet oder irgendwie, egal wen, als freiwillig betrachtest, der fliegt so hochkant raus und zwar viel, viel früher, als es in normalen Clubs der Fall ist.
Weil das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, auch grundsätzlich, also weil ich gerade jetzt auch Wiesen reinkaut habe, also das Dirndl hat ja auch was mit diesem femininen, mit dieser femininen Form zu tun, jetzt mal ehrlich, also unter einem Dirndl ein Korsett.
Da brauchst du aber fast nicht mehr, das Dirndl hat ja schon wieder.
Ja, aber das stelle ich mir halt nochmal so on top vor. Aber das ist ja das Gegenteil auf der Wiesn. Diese Übergriffigkeit, ich kann nur von mir sprechen, ich war das letzte Mal vor 5 Jahren auf der Wiesn. Ich war 30 Jahre auf der Wiesn und ich glaube, ich habe es neulich irgendwann mal im Freundeskreis erwähnt. In meinen 30 Jahren Wiesn-Erfahrung hatte ich so 4.500 Übergriffe.
Mhm. Und ich nehme ja auch die falschen Drogen auf der Wiesn. Ja. Alkohol macht halt irgendwie auch echt, deppert. Also auch nochmal deppert und der ganze Kontext außenrum ist natürlich auch ein anderer.
Und da war anderer. Halt, weißt du, diesen
Switch. Ja, dann wirst du sehen, geh mal in den KitKat und du wirst sehen, das ist garantiert. Das
keine
Gegenteil,
Wiesn.
Gegenteil der Wiesn.
Das Wiesn-Model hat einfach
in jeder Hinsicht, das Wiesn-Model ist dann Kerl.
Boah, Tonja, bekomme ich dich überredet, dass du mit mir mal...
Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich lieber mit dir zu elektronischer Musik woanders tanzen gehen. Aber notfalls würde ich auch mit dir in KitKat gehen.
Nee, dann lass uns zur elektronischen Musik woanders tanzen gehen.
Vielleicht machen wir erst das und dann gehen wir irgendwann mal in KitKat.
Nee, aber ich
Zu Annis Party, zur Fetisch-Guerilla.
Das war
Fetisch-Guerilla, genau. Die, ich glaube, am German Fetish Ball Wochenende im Mai, 11. Mai, das Wochenende. Genau, ist freitags. Ja, lass mich lügen. Freitagabend ist, glaube ich, dann die große... Ja, sie hatte ich, glaube ich, sowieso schon eingeladen.
Genau. Und
da gehe ich mit denen, da sind wir jetzt verabredet.
Ich habe schon Knoten in meinen Fingern.
Da gehen wir hin.
Das war das Stichwort.
Wobei die auch ganz anders ist, als KitKat sonst ist. Also eigentlich musst du auch mal einem ganz normalen KitKat-Samstag dahin gehen und nicht...
Echt?
Aber trotzdem, wir gehen dahin.
Aber nochmal, das Stichwort war deine rechte Hand. Sag ihren Namen bitte.
Annika, die zauberhafte Annika.
Wenn ihr also in den Laden geht, ne, dann seid gewappnet, Leute, weil ihr trefft nicht nur auf Tonja, sondern auch auf Anni. Und also
jeder verliebt sich in Anni, egal ob männlich, weiblich, jung, alt, egal. Jeder verliebt sich in Anni.
Ist eine, ich kann es gar nicht, die ist eine Elfe, eine
Zauberin,
alles.
Alles.
Und die hat ja auch zu mir gesagt, komm Maike, wir nehmen dich mal mit und dann machen wir und hat so ein bisschen Feenstaub auf mich draufgestreut, obwohl ich kein Korsett anhatte. Ich war total verzaubert. Also, dass du in deinem Laden mit dem, was du mit deinen Fähigkeiten machst, mit dem Herzblut, das du da reinsteckst, in die Unverwechselbarkeit der einzelnen Menschen und alles erlaubt ist und jeden siehst, gell?
Mhm.
Ich habe ein bisschen recherchiert und das möchte ich jetzt am Schluss auch noch unbedingt sagen. Es kommt oft so bei, ja, da traue ich mich ja nicht hingehen, in einen Sexshop oder da oder da oder da. Du hast ganz klar in deinen Social Media oder auf deiner Homepage, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ganz klar formuliert, du musst nichts bei mir kaufen. Du kannst einfach nur vorbeikommen und mal schauen, wie sich das anfühlt und was es mit dir macht. Und brauchst dich nicht verpflichtet fühlen, dass du sofort Stammkundin wirst. Und das war ein Aha-Moment nochmal hoch 3000.
Sehr gut. Also das ist es vor allem wichtig, weil wir vor einer Weile dazu umgestellt haben, dass man bei uns einen Termin braucht.
Ja.
Ja, was natürlich bedeutet, dass man, dass ich Kundinnen und Kundinnen die Angst nehmen möchte, dass sie sich verpflichtet fühlen, sofort zu kaufen. Mhm. Wir machen das deswegen, weil es ein sehr beratungsintensives Produkt ist. Die Beratung kann manchmal eine Viertelstunde dauern, die kann aber in der Regel, für eine Bestellung rechnen wir 1,5 Stunden Beratung ein. Und Menschen sind Herdentiere, die kommen immer alle gleichzeitig, die können wir einfach nicht bedienen. Und wir möchten uns einfach auch die Zeit nehmen, Menschen gegebenenfalls viel Zeit zu geben, anderen vielleicht ein bisschen kürzer, aber wir möchten uns auf die Menschen, die bei uns reinkommen, konzentrieren. Und deswegen, es geht nicht um monatelang im Voraus einen Termin buchen, sondern einfach uns die Chance geben, die Menschen nacheinander zu bedienen.
Ja.
Geht kurzfristig, Anruf reicht, kann ich morgen Nachmittag vorbeikommen.
Das bedeutet nicht, dass man sofort als Kundin, als Stammkundin eingetragen wird, dass du das nur machen kannst, wenn du wirklich was bestellst. Das fand ich so eine tolle Beschreibung, weil es gibt nochmal so viel Freiraum. Kein Mensch hat eine Ahnung, ist das was für mich oder nicht.
Man hat, du musst es auch nicht vorher wissen.
Weißt du, dann denkt man sich, passt es oder nicht? Für mich war klar, ich gehe da rein und es ist geil. Habe ich jetzt gemerkt, nee, ist es nicht. Und du wärst noch nicht mal enttäuscht, wenn ich das zu dir sage, weil du gibst mir einfach das Gefühl zu sagen, dann gehörst du zu den freiheitsliebenden Menschen, go for it. Genau. Flieg davon, Butterfly, ne? So erlebe ich dich jetzt gerade. Und traut euch, Dinge auszuprobieren, einfach des Machens willen. Und wenn ihr was im Kopf habt, wo ihr denkt, das würde ich gerne mal ausprobieren, ihr seid bei Tonja und ihrem ganzen Team in dem Laden in den besten Händen. Ne?
Danke dafür, Maike.
Ja, sehr gerne, weil ich möchte jetzt nochmal den Anfang aufgreifen zum Schluss. Es war wirklich Phantasialand, ein absolutes Erlebnis, sowohl für mich als auch für meine Freundin, dass ich Nein sagen durfte und sie Hell Yes geschrien hat und alles dazwischen einfach möglich war. Und deswegen feiere ich dich und unser Gespräch und diesen Podcast. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank für deine Aufgeschlossenheit und für dein Sein.
Danke. Danke.
Für das, was du machst.
Danke.
Keep on going.
Danke. Und ey, in Folge 122 diskutieren wir die anderen 13 Themen, die wir heute eigentlich noch hier auf unserem Zettel hatten. Dann frage ich dich, warum du eigentlich mit dem Wort MILF okay bist. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung.
Danke. Wollen wir auch noch bearbeiten. In diesem Sinne, MILF Life Crisis Folge 22 hat hier ein Ende. Wir stoßen nochmal an auf das Mikrofon. Komm laut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, dass du dabei warst, Tonja. Und besucht sie in der Moment. In den Shownotes findet ihr es auch nochmal. Torstraße 22, da wo das Korsett an die Wand geschnürt ist. Danke.
Life Crisis.